Versuchung besiegen. Das ist das Thema heute. Und ich mache weiter mit Jakobusbrief. Wir hatten ja schon zwei Predigten zu diesem Brief. Die letzten Male ging es um Anfechtungen, um Probleme im Leben, Dinge, die unseren Glauben angreifen und wie man damit umgehen soll. Jedes Problem muss nicht unbedingt eine Anfechtung sein, kann aber zur Anfechtung werden. Und wir haben ja viele Probleme. Täglich sind wir mit ihnen konfrontiert. Wie Säure Metall zerfrisst, so gibt es Anfechtungen, die unseren Glauben zerfressen. Aber wer vor Anfechtung nicht kneift, sondern durchhält, der wächst in seiner Persönlichkeit. Und das ist auch gerade der Grund, warum wir immer noch Probleme haben, warum Gott das zulässt, dass wir Probleme haben im Leben, damit wir reif werden, damit wir erwachsen werden. Heute geht es um die Zwillingsschwester der Anfechtung, um die Versuchung. Ich lese uns den Text, den ihr auch schon auf den Blättern habt, erscheint heute nicht auf dem per Beamer, ihr habt es auf den Blättern. Jakobus Kapitel 1, die Verse 12 bis 18. Und ich setze auch wieder da ein, wo ich letztes Mal aufgehört habe, mit dem Vers 12. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Übrigens sind hier Frauen mitgemeint, da sind zwar ausdrücklich die Männer angesprochen, aber die stehen praktisch für das Ganze. So wie die Engländer für alle Briten stehen. Oder weiß nicht, was euch noch mehr für Beispiele da einfallen. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde, von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Die Zwillingsschwester der Anfechtung ist die Versuchung. Und ich war ganz überrascht, ich kenne es so also auch von dem Luther-Text her, da ist einmal von Anfechtung die Rede. Also in Vers 12, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, klar. Und übrigens auch schon davor in den Versen. Und dann in Vers 13, scheinbar ein Themawechsel. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht wird. Aber wenn man jetzt ins griechische Original reinguckt, stellt man fest, dass an beiden Stellen das gleiche Wort steht. Es gibt im Griechischen nur ein einziges Wort für Anfechtung und Versuchung. Dieses Wort heißt Perasmos. Und das finde ich ganz schön wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Es ist beides eigentlich nur, es sind zwei Seiten einer Medaille. Wir haben da so offensichtlich in unserer deutschen Sprache einmal einen größeren Reichtum als im Griechischen. Ganz schön selten, aber hier ist es tatsächlich der Fall. Perasmos hat zwei Seiten. Es kann Glauben kaputt machen oder es kann uns im Glauben wachsen. Das haben wir bei der Anfechtung gesehen. Bei der Versuchung ist es auch so. Versuchung kann uns angreifen, kann eine Gefahr sein, ist eine Gefahr auf jeden Fall, kann uns aber auch im Glauben wachsen lassen. Und zur Versuchung gehören immer drei Sachen, der Vollständigkeit halber. Falls jetzt jemand so für sich selber nachdenkt, Versuchung kenne ich nicht, was denn das? Ne, möchte ich gerne noch mal so sagen, was eigentlich für drei Sachen zur Versuchung dazugehören. Vielleicht kommt ihr auch selber auf die Idee. Was gehört zur Versuchung dazu? Vielleicht brauche ich das gar nicht sagen. Elemente. Was? Der Anreiz, ja. Etwas ganz, ganz Verlockendes. Etwas, das muss ich haben, da jucken mir die Finger. Unbedingt, ja, damit ich glücklich werde, damit ich Erfüllung habe im Leben. Ach, wenn ich das habe, dann, es gab ja mal eine Werbung mit Versuchung, erinnert ihr euch? Steht hier, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Und es ist wirklich so, wie macht man das auf? Ach, muss man auf. Ich muss es einfach haben. Nicht nur haben, essen. Essen. Aber da komme ich jetzt auf das zweite Element. Das erste ist sehr richtig, etwas ganz Verlockendes. Ich muss es haben. Ein viel zu hoher Preis. Ein viel zu hoher Preis, den ich zahlen muss. Ich meine, es ist, ja, kostet seinen Preis, wenn man zum Lidl geht. Aber hier steht auch noch drauf, wenn man genau hinguckt, 100 Gramm haben 530 Kalorien. Okay, das dämpft jetzt die Versuchlichkeit etwas. Aber wenn ich da so die Hand drauf halte, dann sehe ich das ja nicht und denke nur an den tollen Geschmack, dieses Erlebnis, den Höhepunkt des Tages. Schokolade. Und darum gehört als Inneres, als Drittes noch dazu eben dieser innere Kampf. Ja. Einerseits ist da so ein Männchen in mir, das sagt, du musst das haben. Und andererseits ist ein Männchen in mir, ein anderes Männchen, das sagt mir, der Preis ist zu hoch, lass die Finger davon. Das ist Versuchung. Und je nachdem, wie ich drauf bin, ist mal das eine Männchen lauter und mal das andere. So, aber damit ich jetzt nicht ständig versucht bin von dieser Tafel und wir doch ein Geburtstagskind hier unter uns haben, gebe ich das ganz schnell ab. Ja, also da Schokolade ist schon was Tolles am Leben, aber sogar das Tolle kann zu einem Problem werden. Aber, wie es doch heißt in diesem Text, selig ist der Mann oder die Frau, der die Anfechtung oder die Versuchung erduldet. Denn nachdem er oder sie bewährt ist, wird sie und er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, die ihn lieb haben. Widerstand gegen Versuchung heißt nicht langweiliges Dasein. Heißt nicht, naja, verzichten wir halt auf das Tolle im Leben. Es lohnt sich zu widerstehen. Es bringt etwas, es macht das Leben reich. Wer widersteht, ist selig. Und da kann man so drüber hinlesen, weil man denkt, naja, fromme Vokabel, aber selig heißt ewig glücklich. Ewig glücklich. Und ein echtes Glück. So, Milka, gib mir, je nachdem, wie ich mir es anteile, vielleicht eine halbe Stunde Glück oder nur 5 Minuten. Aber Anfechtung erdulden und Versuchung erdulden bringt ewiges Glück. Milka macht nicht selig. Lästern, Ehebruch, Betrug, Bequemlichkeit machen nicht selig. Widerstand macht ewig glücklich. Gott lockt hier mit was echt Gutem. Er nennt es die Krone des Lebens. Keine Königskrone. Könige tragen Kronen manchmal. Aber hier ist an die Krone der Antike gedacht. Wenn jemand bei den Olympischen Spielen gewonnen hat, dann hat er so einen Kranz, so eine Krone gewonnen. Oder wenn ein General eine Stadt oder gar ein Land erobert hat, dann bekam er eine Krone. Die Krone war das Symbol des Sieges. Wer überwindet, wer der Versuchung standhält, lebt ein Leben des Sieges. Und das ist die Aussage hier an dieser Stelle. Gott lockt mit was echt Gutem, mit der Krone des Lebens. Es ist das Leben, das Gott gibt, das selber die Krone ist. Lässt du dich noch versuchen oder lebst du schon, könnte man in Abwandlung eines anderen Werbespruchs hier sagen. Ja, also der Versuchung widerstehen, kennen wir alle, versuchen wir auch vielleicht ab und zu auch nicht, aber wie? Ich entdecke hier einige Prinzipien und die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, da habe ich was leer gelassen, damit ihr es selber eintragt. Ihr sollt ja auch was zu tun haben. Der erste Punkt ist realistisch sein. Realistisch sein. Stell dich der Tatsache, du wirst versucht, hatte ich auch schon bei der Anfechtung gesagt. Ihr könnt Gift drauf nehmen. Ihr werdet angefochten. Ihr könnt Gift drauf nehmen. Ihr werdet versucht werden in der kommenden Woche, so wie ihr hier rausgeht. Nein, vorher. So wie das Amen gesprochen wird. Und noch vorher, schon in dieser Stunde, werdet ihr versucht werden. Vielleicht versucht werden, euch ruhig zurückzulegen und so ein bisschen wegzuschlummern. Kann ja sein. Ich kann nicht in euch reinschauen. Stell dich der Tatsache, du wirst versucht. Jeder erlebt das, wenn er versucht wird, steht hier. Nicht, falls er versucht wird, sondern wenn er versucht wird. Täglich. Egal, wie fromm wir sind. Ja, sogar je frömmer wir sind, je weiter im Glauben, je mehr werden wir versucht. Es wird nicht weniger werden. Also nicht überrascht sein und nicht schockiert sein, wenn ihr in euch reinguckt. Was? Ich bin fähig, diesen Gedanken zu denken. Unglaublich. Seid nicht schockiert. Und verheimlicht es nicht vor euch selber. Manchmal verheimlicht man es vor sich selber, dass man versucht wird. Verdrängt es. Ihr sollt wissen, anderen geht es genauso. Und das hat ja schon einmal etwas Befreiendes. Anderen geht es ganz genau wie euch. Versuchung selber ist keine Sünde. Sich versuchen zu lassen ist Sünde. Im Hebräerbrief heißt es, Jesus ist versucht worden in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Also wenn es Jesus begegnet ist, warum sollten wir dran vorbeigehen? Das ist doch ganz klar. Manche denken, wie kann ich so einen niederträchtigen Gedanken denken? Der Teufel hat ihn eingegeben, er kann das und wir sind Menschen. Versuchungen sind der Beweis, dass wir Menschen sind. Also wenn du nicht versucht wirst, dann überleg, ist bei mir eigentlich noch alles ganz richtig? Kann eigentlich gar nicht sein. Je mehr Jesus in uns Gestalt gewinnt, umso mehr Versuchungen werden wir erleben, weil er Versuchungen erlebt hat. Und der zweite Punkt ist, verantwortlich sein. Übernehmen wir Verantwortung. Viele Menschen sind ständig in der Opferrolle. Sie sagen, ich bin nicht schuld, die Verhältnisse sind schuld. Sie sagen, ich bin nicht schuldig, meine Eltern waren schuld. Oder die Leute in meinem Betrieb sind schuld, mein Ehepartner ist schuld. Ich bin nicht schuldig. Gott hat mich so gemacht. Ich kann nichts dafür. Übernehmen wir Verantwortung. Kommen wir aus der Opferrolle raus. Hören wir auf, die schlimmen Verhältnisse zu beklagen oder sogar Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben für die Versuchung. Und mir scheint, dass das der stärkste Punkt ist in dem ganzen Abschnitt. Sind wir in der Opferrolle? Sagen wir, ach, wir Armen, wir können ja nichts dafür, ich Armer. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Was unsere Gesellschaft speziell am meisten auszeichnet, ist, dass keiner so leicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Immer sind die anderen schuld. Der Staat, die Institution, Menschen, der Teufel, Gott. Wir können nicht auf der einen Seite der Versuchung nachgeben, uns bewusst falsch entscheiden, gegen Gottes Willen entscheiden und nachher sagen, Gott ist schuld. Das geht nicht. Wir können manches, aber das ist uns nicht erlaubt. Das ist ein Zeichen von Unreife. Kinder verhalten sich so. Keine echten Erwachsenen. Die meisten Probleme, die schaffe ich mir selber. Lasst uns also realistisch sein. Ich werde versucht, tatsächlich, ich jeden Tag in ganz unterschiedlichen Gebieten. Und zweitens, ich will Verantwortung übernehmen, rauskommen aus der Opferrolle. Und drittens, bereit sein. Sondern ein jeder, so heißt es in dem Text, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Und dann eine Aussage über den Teufel, der tatsächlich existiert, falls jemand meint, das ist etwas aus ein Relikt, so mittelalterlich. Nein, tatsächlich. Die Bibel lässt keinen Zweifel, dass das Böse ein der Böser ist, eine Person, Satan oder Teufel. Und hier eine Aussage, damit ihr nicht übervorteilt werdet vom Satan. Übervorteilen, das müsst man ganz dick unterstreichen hier. Das Verlockende, der Gegenstand der Versuchung, ist den Preis niemals wert. Das mag vielleicht so aussehen in der Situation der Versuchung. Da bist du bereit, alles für zu geben und dann kriegst du einen Schrott dafür, lebensfeindlich sogar. Es ist immer ein Betrug. Wir müssen auf Betrug vorbereitet sein. Stellt euch vor, ihr habt einen Termin vereinbart mit einem Versicherungsvertreter und 10 Minuten bevor der Vertreter an der Tür erscheint, ruft euch ein guter Freund an und sagt euch, du, dieser Vertreter, ich will dir nur mal sagen, wenn der kommt, lass dich auf kein Geschäft ein, der wird dich betrügen. Dann gehen wir ganz anders in dieses Geschäftsgespräch rein, als wenn wir vollkommen arglos sind, den reinlassen und uns sonst was verkaufen. Seid bereit. Ihr werdet betrogen. Ihr werdet betrogen werden im Leben durch die Versuchung. Besonders gefährdet sind wir übrigens, wenn alles glatt zu laufen scheint, wenn wir so auf der Spur des Sieges sind und alles ganz, ganz toll funktioniert im Leben, wir Erfolge erleben. Gerade das sind Momente, in denen wir besonders, ohne Aufmerksamkeit durchs Leben gehen und dann vor Versuchungen fallen. Man kann sich vorbereiten, indem man versteht, was bei der Versuchung eigentlich abgeht. Uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat, der Teufel. Er hat etwas im Sinn. Er geht nicht einfach so, er lebt nicht in den Tag hinein. Der Teufel hat etwas im Sinn. Er handelt sehr konsequent und zielorientiert. Es gibt nicht viel Positives über den Teufel zu sagen, aber eins lässt sich über den Teufel Positives sagen. Er ist sehr zielorientiert. Und das Packende des Teufels, wieder wie Versuchung funktioniert, da die erste Stelle, das Packende des Teufels ist die Begierde in uns. Die Begierde. Da packt er. Die haben wir nämlich alle. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Ich will was im Leben. Ständig will ich irgendwas. Es gibt etwas, das mich ständig in Gang hält. Und das ist auch in Ordnung. So hat Gott mich eigentlich geschaffen. Wenn mein Zuckerspiegel runtergeht, dann bekomme ich Hunger und ich muss etwas essen. Ich tue etwas dafür, gehe zum Kühlschrank. Wenn nichts drin ist, gehe ich zum Discounter oder zum Supermarkt. Essen, Trinken, Sexualität, sich zu entfalten, das ist von Gott. Das ist ganz normal, das gehört dazu. Können wir auch dankbar für sein, dass wir das haben? Stellt euch vor, ihr hättet kein Durstgefühl. Das wäre ganz, ganz schlimm. Diese Dinge haben aber auch alle in sich die Option zu entachten, zur Begierde zu mutieren, wenn sie nämlich in übertriebener Weise gepflegt werden, wenn sie das ganze Leben einnehmen. Es hat etwas gemein mit den Genen, die wir in unseren Zellen haben. In jeder unserer Zelle haben wir ja Gene. Und diese Gene, die sorgen dafür, dass wenn die Zelle mal verbraucht ist, dass sie sich redupliziert und sich erneuert. Das ist gut, wunderbar, aber manchmal passiert etwas. Manchmal verändern sich diese Gene und sie werden umprogrammiert durch Strahlen oder irgendetwas und reproduzieren sich, werden immer mehr und immer mehr. Wir sprechen von Krebs. So kann es bei jedem unserer Bedürfnisse werden. Es kann zu einem Krebs werden. Es kann zur Begierde werden. Und solche Begierde ist zerstörerisch. Der Teufel macht etwas Unkontrolliertes daraus. Er versucht, Krebszellen aus gesunden Zellen zu machen. er versucht das zu machen, dass uns diese Dinge regelrecht besitzen. Unser Essen, unsere Arbeit, Sex, Geld, auch etwas zu gelten, das kann auch zur Sucht werden. Und wenn ich es im übersteigerten Ausmaß haben muss, dann ist es verkehrt. Und genau das ist, da packt der Teufel an. Da hat er uns. Es ist wie ein Griff, ein unsichtbaren Griff, den wir an uns tragen. Und da, zack, da kann er uns erwischen. Der zweite Schritt ist ins Netz gegangen, möchte ich mal sagen. Wir werden gereizt und gelockt. Das sind Begriffe aus der Sprache der Jagd. Gereizt heißt ins Netz gegangen, in die Falle gegangen, eine Falle im Wald für einen Fuchs oder für ein Reh oder einen Hasen. Und gelockt ist wieder aus der Sprache der Fischerei, ein Köder. Wir werden geködert. Ihr wisst, wie das geht mit dem Köder. Das A und O beim Angeln ist der richtige Köder für den richtigen Fisch. Ein schöne, leckere, saftige Made. Wow, da träumen Fische von. Das ist Milka bei den Fischen. Ja, das ist vielleicht für eine Forelle oder einen Karpfen Lieblingsköder. Und der Teufel, der kennt auch unsere Lieblingsköder und wendet unsere Lieblingsköder ganz bewusst an. Er versteckt einen Haken mit so einem Widerhaken drin und legt ihn aus. Also der Teufel, der bläst unsere Bedürfnisse auf, die wir sowieso haben, dass sie etwas Unnormales draus wird. Und zweitens kommt mit dem richtigen Köder. Und dann braucht der Teufel nicht mehr viel machen. Dann hat er eigentlich frei. Denn jetzt muss er nur noch abwarten. Denn wir sind am Zug. Wir sind dran. Die Forelle ist dran. Der Hase ist dran. Der muss nur reinlaufen. Die Maus ist dran. Wenn da so ein Stück Speck in der Falle ist, eine gesunde Maus hat da schon Lust drauf. Und der dritte Punkt ist dann der Ungehorsam. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Ist fast ein Zungenbrecher. Begierde gebiert, das ist schon was. Es fängt an mit den Gedanken. Oh, so eine fette Made, wunderbar. Ja, möchte mal reinbeißen. Ach, und das zerplatzt dann und der ganze Saft macht sich breit im Mund. Wo Fische halt so von träumen, ja. Da, Gedanke. Und da kommt da das Bild, ja, der Fisch sieht die Made direkt vor sich. Boah, und kein Raubfisch in der Nähe, kann ja nichts schief gehen. Und dann zugebissen. Und das ist die Tat. Und das ist der Ungehorsam. Es fängt an mit einer Fantasie. Und wenn wir uns erstmal damit beschäftigen, mit ihr liebäugeln, sie macht uns schöne Augen, wir machen ihr schöne Augen, dann kommt es zum Sündenfall. So funktioniert Fernsehwerbung, die regt unsere Fantasie an. Oh, wenn ich das habe, ja, dann werde ich endlich glücklich im Leben. Und von der Fantasie geht es dann zum Geschäft. Und wir machen unser Portemonnaie auf. Wenn wir uns erstmal damit beschäftigen, mit der Sache liebäugeln, dann kommt es zum Sündenfall. Wenn das bei der Werbung nicht funktionieren würde, dann würden wir kein Privatfernsehen haben, nur langweilige 3 Programme. Begierde führt zum Betrug, führt zum Ungehorsam und zu guter Letzt Ungehorsam führt zum Tod. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wir hatten gedacht, dieser Köder, das ist das Leben. Und stellen fest, ups, es ist der Tod. Nicht Krone des Lebens, Tod. Solange wir leben, haben wir immer wieder die Chance, zu Gott umzukehren. Wie das geht, darüber mehr ein andermal. Ich denke mal, ja, doch, können wir jetzt auch schon drauf gehen. Wir können immer umkehren. Selbst wenn wir den Köder geschluckt haben, können wir mit diesem Köder ganz schnell zu Gott kommen und er befreit uns wieder. Aber nicht zu lange damit warten. Aber in der Ewigkeit geht das nicht mehr. Auch hier schon passiert das irgendwann eben nicht mehr. Buße tun, umkehren, irgendwann gibt es einen zu spät. Mit ganz großer Wahrscheinlichkeit gibt es ewige Verlorenheit. Bitte nicht mit der vagen Hoffnung spielen. Es gibt auch Christen, die das tun, die haben eine vage Hoffnung. Es könnte ja doch sein, dass wir trotzdem in den Himmel kommen. Auch ohne zu Gott umzukehren. Spielt nicht mit dieser vagen Hoffnung. Die Aussagen der Bibel, die in eine ganz andere Richtung gehen, sind sehr viel klarer und sehr viel zahlreicher. Glaub nicht, dass nicht alles so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Manches wird eben doch so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir sind verantwortlich für unser Leben. Wir haben eine gewisse Freiheit, uns so oder anders im Leben zu entscheiden. Aber wir können uns die Konsequenzen nicht aussuchen. Das geht nicht. Wenn ich Versuchungen überwinden will, dann muss ich realistisch sein. Ich muss damit rechnen, es kommt tatsächlich zu Versuchungen in meinem Leben. Ich muss mich dem Problem stellen und dann muss ich Verantwortung übernehmen und sagen, ich bin nicht Opfer, sondern ich bin einer, der aktiv damit etwas zu tun hat. Und dann verstehen, was bei der Versuchung eigentlich passiert. Da will mich jemand betrügen. Es lohnt sich nicht, damit ich es vermeiden kann. Und schließlich der letzte Punkt, der vierte Punkt, umdenken. Ja, wir stellen ja fest in dem Text, dass plötzlich das Thema wechselt. In Vers 17. Also da geht es um Anfechtung und um Versuchung. Und plötzlich in Vers 17, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab. Ist sogar vertont worden, kann man singen. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Das hat auch nichts mit Versuchung zu tun, oder? Das ist was ganz anderes. Bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe sind. Was hat denn das damit zu tun? Wie aus heiterem Himmel gibt es einen Themenwechsel. Erst geht es um was Negatives, Gefährliches, dann geht es um was Positives. Der nächste Schritt bei der Überwindung der Versuchung, das ist tatsächlich der nächste Schritt. Denn wenn Versuchung mit Gedanken anfangen, dann ist genau bei den Gedanken auch der Schlüssel zum Erfolg wieder da rauszukommen. Es geht hier um Gedanken. Wir müssen umdenken, anders denken, nicht mehr an die Milka denken, an was viel Besseres denken. Etwas anderem als dem Köder die Aufmerksamkeit schenken. Weiter, liebe Brüder, Beispiel aus dem Philipperbrief, schreibt Paulus seinen Freunden in Philippi, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Es gibt so viel Gutes, was wir von Gott bekommen haben, was er uns schenken will, wo kein Betrug ist. Bei ihm ist nicht Wechsel von Licht und Finsternis, so wie bei einem windigen Vertreter, der mal ein liebes Gesicht macht und hinterher sich einen grinst, weil er uns einen schlechten Vertrag angedreht hat. Weg mit der Aufmerksamkeit vom Negativen, hin zur Güte Gottes. Da fallen mir Worte ein, wie dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich an ihm sein. Ich will dem Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Mund sein. Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Oder lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen oder auch in euch wohnen. Gefühle kann ich nicht bekämpfen. Ich kann es nicht. Könnt ihr das? Ich kann es nicht. Ich kann Gefühle nicht bekämpfen, aber ich kann sie ignorieren, indem ich meine Aufmerksamkeit anderen Dingen schenke. Und dann verschwinden sie oft von ganz allein. Deswegen haben wir es so mit der Bibel. Kam sehr zum Tragen im ersten Teil des Gottesdienstes. Weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Deswegen begeistert uns die Bibel. weil die Bibel uns hilft, unsere Gedanken auf eine andere Spur, auf die Spur Gottes zu bringen und in eine Haltung der Anbetung und des Glaubens hineinzukommen. Wir lesen sie doch nicht, um Punkte zu sammeln, oder? Wir lesen sie doch nicht, weil es irgendeine verstaubte Tradition so will, weil wir eben Baptisten oder Freikirchler sind. Wir lesen sie doch nicht, um unser Wissen damit aufzublähen. Wir lesen sie, weil sie eine Waffe ist. Der Hebräerbrief sagt, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Wirklich eine Waffe. Die Bibel ist die Waffe Nummer eins im Kampf. Denkt um, füllt euren Verstand mit Gutem, mit Wahrem, mit dem, was Gott sagt. Und hier möchte ich die Predigt etwas voreilig schließen, weil die Zeit schon vorgerückt ist. Und nicht vergessen, ich erinnere nochmal an die allererste Predigt über den Jakobusbrief, betet, also eins prophezei ich euch, ihr werdet mit Versuchung zu tun haben, sehr bald, betet um Weisheit. Betet um Weisheit mit Versuchung. Gott gibt gerne Weisheit. Wichtig, mit offenem Herzen kommen, mit der Bereitschaft, Gottes Wege von ganzem Herzen zu gehen. Und dann nimmt die Krone des Lebens in Empfang. Er gibt es sehr gerne. Amen.